Genau, und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch schon nahtlos in unsere Podiumsdiskussion. Ich möchte dazu ganz herzlich auf die Bühne bitten. Genau, Peter sehe ich schon. Ich stelle hier mal kurz meine Anzeige nochmal um. Genau. Ganz herzlich willkommen, Peter, an dich natürlich nochmal. Aber auch an Christian Fromm, CDO, Chief Digital Officer der Freien und Hansestadt Hamburg. Er ist verantwortlich für die Weiterentwicklung Hamburgs zur digitalen Stadt. Schön, dass Sie da sind und an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Frau Dr. Annette Schmidt, Präsidentin der föderalen IT-Kooperation FITGO, deren Ziel es ist, den Ausbau und die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung im Auftrag des IT-Planungsrats voranzutreiben. Herzlich willkommen. Und Marc Groß, Programmbereichsleiter Organisations- und Informationsmanagement bei der KGST, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Mittlerweile zählt die KGST über 2000 Mitglieder. Insofern auch Ihnen herzlich willkommen. Genau, und an dieser Stelle auch an unsere Teilnehmer, die jetzt hier noch alle zuhören, nochmal die ganz herzliche Einladung, Fragen bitte in den Chat zu schreiben. Die werden die im Laufe der Podiumsdiskussion an geeigneter Stelle dann auch aufgreifen. Genau, bevor wir jetzt inhaltlich tiefer einsteigen, würde mich zunächst einmal interessieren an Frau Dr. Schmidt, Herrn Fromm und Herrn Groß die Frage, was hat Sie denn, welches Ergebnis des Deutschlandindex hat Sie denn persönlich überrascht und welches Ergebnis würden Sie vielleicht auch gerne ändern? Frau Dr. Schmidt, wollen Sie mal beginnen?
Ja, gerne. Also wirklich überrascht hat mich jetzt kein Ergebnis, weil sich das schon weitgehend auch mit dem deckt, was ich wahrnehme. Worüber ich mich, was ich sehr erfreulich finde, ist, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Verwaltung und in den Umgang mit digitalen Daten, personenbezogenen Daten gestiegen ist. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer so gewesen. Da war ja der Umgang mit Daten bei Amazon unproblematischer als das, was die Verwaltung damit gemacht hat. Das finde ich sehr schön. Da ist also wohl einiges passiert, wo die Verwaltung Vertrauen gewinnen konnte. Ja, und ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ergebnis in 2 Jahren aussieht. Auch wenn Sie gesagt haben, es sind jetzt nicht so viele Corona-Effekte damit eingeflossen. Ich denke aber schon, dass das bei vielen Punkten doch auch gefühlt zumindest ein Teil der Entwicklung ist. Das werden wir dann aber in 2 Jahren sehen können, in der nächsten Umfrage.
Vielen Dank. Herr Fromm, haben Sie die gleichen Ergebnisse verwundert oder wie ist es bei Ihnen? Sie sind momentan noch stumm. Kein Problem. Das passiert uns allen immer wieder.
Das ist ja der Klassiker. Einer ist immer der Erste in der Videokonferenz, dem das passiert, und nicht ausgerechnet ist diesmal. Okay. Ja, also ich würde sagen, verwundert tatsächlich eher weniger, sondern im Gegenteil erfreut, dass wir, wie wir auch eingangs von Professor Parizek gehört haben oder auch dargelegt bekommen haben, dass ja eigentlich die Digitalisierung tatsächlich jetzt konvergiert. Also der Spread von denen, die noch nicht so weit sind, zu denen, die schon ein bisschen weiter sind, der wird immer geringer. Das heißt also, der Abstand verkleinert sich. Das finde ich auch gut. Das sorgt für bessere gleichwertige Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik. Denn Digitalisierung hört ja irgendwie nicht an den Landesgrenzen auf. Erst recht nicht in einem Stadtstaat, und natürlich auch nicht in Flächenländern, sodass es also das schon mal eine gute Nachricht ist. Konkret für Hamburg hat mich natürlich gefreut, dass sich unser ganzheitlicher Ansatz von der Digitalstrategie, die wir veröffentlicht haben und die wir ganz konkret auch mit den einzelnen Fachbehörden oder Ministerien, bei uns ja Fachbehörden genannt, gemeinsam leben, dass die sich also festigt. Und wir sehen das ja auch in den Ergebnissen, dass diese auf mehrere positive Effekte einzahlen. Also das freut mich sehr. Und eine gute Nachricht ist bestimmt auch, dass 50% unserer Bürgerinnen und Bürger unsere Online-Dienste nutzen. Auf der anderen Seite 50% tun es noch nicht, sodass ich also hier tatsächlich ein gutes Steigerungspotenzial von 100% sehe. Also da haben wir noch ein Ziel, wo wir besser werden würden. Aber das wird sich ja, wie wir auch eingangs auch von Herrn Staatssekretär Richter gehört haben, ja über auch das Einer für alle Konzept tatsächlich auch verbessern. Einen kleinen Wermutstropfen sehe ich bei dem ganzen Thema IT-Ausbildung und gerade bei den Informatikstudienanfängern. Da haben wir uns auf, ich sag mal, vergleichsweise gutem Niveau zu wenig bewegt. Da müssen wir noch besser werden. Zumal Hamburg ja auch eine Medienstadt ist. Hamburg ist eine Logistikstadt. Und Herr Professor Parischek, vielleicht haben Sie da gleich noch einen Hinweis dann dazu. Ich bin eh der Meinung, dass sich zukünftig fast alle Berufe, egal in welchen Branchen sie sich befinden, der Anteil an Informatikkenntnissen sowieso immer größer wird. Das heißt also, wir brauchen nicht nur Informatik der Kerninformatik willen, sondern auch Informatikkenntnisse, weil sie sich später quasi über alle Berufe dann noch durchziehen. Und da möchte ich schon, dass wir in Hamburg dann noch ein bisschen besser werden. Das werden wir uns annehmen und mal gucken, ob wir beim nächsten stehen. Schönen Dank und dann gebe ich erstmal wieder zurück an die Regie.
Dankeschön, Herr Fromm. Herr Groß, wie sieht es bei Ihnen aus? Hat Sie etwas
Ja,
überrascht oder auch nicht?
ich kann mich da meinen Vorrednern anschließen. Ich glaube, wir sind alle lange in im Bereich der Digitalisierung. Das sieht auch immer, das überrascht einen nicht mehr so viel, muss man tatsächlich sagen. Mich hat es aber gefreut, auch ich habe es ja im Vorfeld durchgelesen, ist ja rumgeschickt worden schon und muss sagen, zwei Aspekte, die gar nicht aufgetaucht sind. Einmal das Thema für Open Data, die Bereitstellung von offenen Daten ist ja auch gestiegen tatsächlich. Das hat mich gefreut, muss ich das ehrlich sagen, weil ich glaube, gerade das Thema wird immer als Nischenthema und nerdiges Thema abgetan, aber gerade das Thema Daten insgesamt wird natürlich in Zukunft nochmal einen Riesenschub geben, insbesondere um das Thema Verwaltungsdigitalisierung auf ein anderes Niveau zu heben, auch im Kontext von KI etc. Was mich auch gefreut hat, ist das Thema Social Media Auftritt, hat sich ja auch verbessert tatsächlich. Das hat mich sehr gefreut, dass man einfach da sieht, dass die Verwaltung auch anders kommuniziert mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Nachdenklich hat mich gestimmt, einmal, dass man noch keine nennenswerten Kommunen, also keine Kommunen gefunden hat, die beispielsweise Videoberatung anbieten und dass wir diesen Wert der angebotenen Dienstleistungen, der, glaube ich, 1,2 von diesen 5 werden flächendeckend werden angeboten, voll digital. Den Wert finde ich sehr gering. Das zeigt ja, dass man da nochmal wirklich intensiver auch ansetzen muss, weil es scheint ja auch ein Akzeptanzproblem zu geben, sozusagen auf der Nutzerseite Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf der Nutzerseite Kommune sozusagen, um dieses jetzt zu forcieren. Dafür steht natürlich auch nochmal das OZG, um da weiter zu forcieren und nicht überrascht, aber was mich nochmal nachdenklich gestimmt hat, ist natürlich dieser Gap in der Nutzung. Das heißt, sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger jetzt mittlerweile diese dramatische Veränderung der Nachfrage nach digitalen Dokumenten, also nach digitalen Anträgen auf der anderen Seite, aber auch die Klassifizierung, wer nutzt eigentlich diese Angebote und dass wir da so ein Spannungsfeld haben, auch von denen, die es nicht nutzen. Und ich glaube, das ist nochmal eine Riesenaufgabe auch für Kommunen im Sinne der Daseinsvorsorge, auch für da in dem Kontext. Für viel mehr Souveränität, Umgang mit den Medien zu sorgen.
Danke. Peter, möchtest du was ergänzen, was aufgreifen?
Ja, wenn ich vielleicht den einen Punkt vom Herrn Fromm mit aufnehmen darf, ich glaube, Sie haben es sich auch schon selber beantwortet. Das, was uns jetzt gelingen muss, ist es in die bestehenden, also in die vielen Ausbildungen, die es gibt, sowohl innerhalb der Verwaltung als auch rund um die Verwaltung, das dort einzuweben. Dann nimmt man vielleicht auch ein bisschen die Hürde, weil wir sehen ganz klar, sobald es stärker Richtung MINT geht, bleiben teilweise sind die Nachfragen auch nach den Studienplätzen gar nicht so hoch, nicht? Also bei den Hochschulen sehen wir das immer wieder. Deswegen ist wahrscheinlich eine der besten Strategien, dass wir auch eine durchdringende Digitalisierung in allen Bereichen haben, wirklich zu schauen, dass wir das in alle Curricula mit hineinbringen. Und ich beobachte, dass das eigentlich jetzt teilweise auch durchaus schon von alleine passiert, weil ja kaum noch ein zumindest auf Zeit ausgerichtetes, vor allem Weiterbildungsprogramm oder auch die Ausbildungsprogramme noch ohne Digitalisierungselemente vorkommen. Und ich glaube, damit schaffen wir die Breite. Und dann wächst das auch in die Fachabteilungen hinein, weil die erfolgreiche Digitalisierung kann ja nicht aus den IT-Abteilungen alleine kommen, sondern da braucht er das hohe Know-how und das in allen Bereichen, nicht? Also Digitalisierung ist halt die Querschnittsmaterie. Es gibt, glaube ich, keine schönere mit dem Ausmaß und auch in der Breite des öffentlichen Sektors.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einstiegsrunde. Die Podiumsdiskussion trägt ja den Titel, wie nutzen wir das günstige Zeitfenster? Einige von Ihnen haben es auch gerade schon angesprochen. Auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger zeigt sich die Offenheit und die Bereitschaft, digitale Verwaltungsleistungen zu nutzen. Gleichzeitig gibt es noch einiges zu tun, damit die digitalen Lösungen auch tatsächlich in der Fläche ankommen. Wir wollen deswegen jetzt mit Ihnen diskutieren, welche Handlungsnotwendigkeiten sich daraus für Politik und Verwaltung ergeben und eben wie sich dieses günstige Zeitfenster nutzen lässt. Herr Fromm, vielleicht an Sie die erste Frage. Im Hinblick auf Einer für alle sind Sie ja das federführende Bundesland für das Themenfeld Unternehmensführung und Entwicklung. Was sind denn Ihre Learnings aus der Umsetzung und was uns auch interessiert, haben Sie denn schon Anfragen aus anderen Ländern für die Nachnutzung Ihrer bereits entwickelten Lösungen bekommen?
Ja, also das ist eine umfangreiche Frage. Jetzt fange ich die mal von hinten an und wenn ich dann den Anfang der Frage vergessen habe, dann schießen Sie den bitte nochmal nach. In der Tat, wir machen also in Unternehmensführung, Unternehmensentwicklung oder auch kurz gesagt Unternehmensservices und Verwaltungsleistungen für Unternehmen. Da haben wir insgesamt 7 große Umsetzungsprojekte drin. Und in der Tat, wir haben bereits Anfragen aus 5 Ländern, die mit uns in diesen Themen zusammenarbeiten wollen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, denn nur über diese Kooperationen ist es ja hinterher auch leichter, diese Services, wenn man da nicht mal im anderen Land, also wenn die jetzt mit uns, mit Hamburg zusammenarbeiten, das dann in ihre Länder zu übernehmen. Denn immerhin werden ja 90% der ungefähr, manchmal sind es mehr, manchmal weniger, also ein sehr, sehr hoher Anteil der zukünftigen EFA-Leistung wird ja ein Land von anderen bekommen. Das heißt, je früher man sich dort mit engagiert, mit denen kooperiert, mit denen zusammenarbeitet, desto einfacher ist es, diese Prozesse später auch für sich zu übernehmen. Über den Marktplatz allerdings sind aktuell noch keine Allianzen zustande gekommen. Wir in Hamburg gehen den Weg, dass wir entlang des Kataloges und die einzelnen Leistungen, ist ja sehr transparent, welches Land macht was, gehen wir ganz aktiv auf die Länder zu, damit die Fachkolleginnen und Kollegen aus unseren Fachbehörden dann tatsächlich genau den umgekehrten Weg machen, nämlich dann in den anderen Ländern, die Federführung für andere Themen haben, dann dort auch mitarbeiten können, damit es uns wiederum dann leichter fällt, diese Erkenntnisse oder diese neuen Prozesse, die EFA-Prozesse da bei uns einzusetzen. In Norddeutschland haben wir generell, glaube ich, dafür schon relativ viel Erfahrung durch unsere gemeinsame Plattform, die wir mit Dataport haben, die Online-Service-Infrastructure, da ist das schon geübte Praxis, da sind also die Berührungsängste wesentlich geringer. Und die Learnings, meine ich, hätten Sie auch noch gefragt, naja, also bei den Learnings muss man schon ganz selbstkritisch auch mal sagen, auch das, was man meint, was gut ist für ein eigenes Land oder für sich selber, für die Behörde, ist jetzt natürlich zu verproben, ist das eigentlich auch gut für andere? Und die guten und die anderen sind immerhin 15 andere Länder, für die ich es anbieten muss, sodass ich also hier meine eigenen, ich nenne sie mal aus Hamburg, Hamburgensien, dann schon ein bisschen rausbügeln muss und muss hier wirklich mal über die Landesgrenzen hinaus denken und auch meine eigenen Prozesse hinterfragen. Und es heißt natürlich immer dann, auch wenn ich Leistungen aufnehme von anderen, ich nenne das mal etwas juristisch nicht ganz korrekt, die werden mir das nachsehen, die Juristen, die dabei sind, ich nenne das mal Beweislastumkehr. Klar funktionieren Prozesse, die andere Länder entwickelt haben, erstmal anders, als wir sie kennen, in Hamburg oder auch in anderen Ländern. Aber dann heißt es nicht, oh, bei uns ist alles anders, das ist Käse, sondern die Beweislastumkehr heißt für mich in dem Fall, was müssen wir eigentlich tun, damit wir einen Prozess aus einem anderen Bundesland tatsächlich auch bei uns nach dem EFA-Konzept einsetzen können. Also das sind Learnings, da muss man sich mal einen Ruck geben. Und man wird allerdings sehen, dass der Nutzen davon wesentlich größer ist, als auch nur auf den Erkenntnissen zu beharren, die man Jahrzehnte immer so schön gehegt und gepflegt hat.
Vielen Dank. Herr Groß, Sie schauen eher aus der Perspektive der Kommunen vielleicht als, genau. Wir haben vorhin im Vortrag gehört, dass dort der Umsetzungsstand noch gering ist. Sie hören ja vielleicht so ein bisschen, was aus den Kommunen kommt. Was wünscht man sich denn dort vor Ort? Welche Unterstützung wird eigentlich gebraucht, damit die Umsetzung weiter ausgebaut werden kann?
Ja, das ist auch eine gute Frage tatsächlich. Aber Markus Richter hat am Anfang gesagt, wir müssen uns ehrlich machen tatsächlich und ein bisschen Transparenz herstellen. Es gibt ja eine gute Übersicht, ja, mittlerweile, so viele Tage gibt es ist ja nicht mehr, bis das OZG sozusagen fristgerecht umgesetzt werden muss. Sozusagen. 315 von 575 Verwaltungsleistungen sind aktuell verfügbar. Da muss man aber sagen, muss man die Verfügbarkeit und was online heißt, auch nochmal kritisch angucken. Das muss man auch dazu sagen, ne? Weil das heißt auch ehrlich machen, so viel ist es dann unterm Strich noch nicht tatsächlich. Also wir müssen noch einiges tun. Wir haben mal gefragt, was brauchen Kommunen sozusagen oder was wird gerade diskutiert. Wir haben im September, im November letzten Jahres mal einen großen Kongress durchgeführt mit 300 Leuten, haben da mal eine Umfrage gemacht, wie so die Gefühlslage ist, wenn man an die OZG-Umsetzung denkt. Und da waren, ich sage es einfach mal so, Schlagwörter, die größten Schlagwörter waren Chaos, Verwirrung, Unsicherheit und Zeitdruck. Jetzt kann man sagen, ist schwierig tatsächlich, aber das ist ja die Gefühlslage in den Kommunen. Das heißt, was es braucht tatsächlich, ist mehr Klarheit, mehr Information und mehr Übersichtlichkeit. Markus Richter hat es am Anfang ja gesagt, es wird schon viel getan, aber gefühlt reicht es noch nicht. Es sind einfach extrem viele Fragen offen. Auch mit Blick, Christian, was du gesagt hast, mit dem EVA-Prinzip tatsächlich. Ne? Also insbesondere dort, wie läuft denn die Nachnutzung ab? Wie läuft die Finanzierung ab? Wie komme ich als Kommune an diese EVA-Leistung heran? Wie kann ich sie implementieren, etc.? Das sind die zentralen Fragen, glaube ich, die jetzt auch irgendwann beantwortet werden müssen. Auf der anderen Seite, und das andere, was Sie fragten, Frau Hölscher, was wünschen sich Kommunen? Auch dafür haben wir eine Abfrage mal gemacht und gesagt, naja, was muss denn passieren, dass das OZG in den Kommunen doch noch zum Erfolg wird tatsächlich? Und da waren tatsächlich auch da die zentralen Antworten, Vereinheitlichung und zentralere Lösungen. Also das ist quasi auch der Wunsch tatsächlich, insbesondere bei den übertragenen Aufgaben nach Online-Services, die zentraler angeboten werden und quasi auch die durchgängige Betrachtung. Also nicht nur den Zugang zu der Verwaltung, sondern eigentlich muss komplett alles betrachtet werden. Auch da ist fast die Namensgleichheit, nur das F durch das V ersetzt, nur das EVA-Prinzip, den Eingang, Verarbeitung und Ausgang komplett betrachten und dementsprechend auch die zentralen Infrastrukturmöglichkeiten bereitstellen und vor allem auch den Rückweg betrachten, also vom Servicekonto über den Postkorb sozusagen die Infrastrukturen auch zügig bereitstellen.
Mhm, vielen Dank. Frau Dr. Schmidt, vielleicht auch im Hinblick auf das gerade Gehörte, jetzt einmal aus Länderperspektive, einmal aus Kommunenperspektive, welche Unterstützungsleistungen bieten Sie als FITGO an, um auch da die Anstrengungen auf den verschiedenen Ebenen zu verzahnen und die Vernetzung voranzutreiben?
Also die Unterstützungsleistungen der FITGO kann man, sagen wir mal, in zwei Dimensionen sehen. Das eine ist mehr eine organisatorische Sache. Da geht es im Wesentlichen um den Informationsaustausch, der ja auch nachgefragt wird. Also Plattformen zu bieten, wo die Kommunikation stattfinden kann. Und zwar jetzt nicht nur, indem man eine Internetseite zur Verfügung stellt, sondern wir versuchen schon, auch die relevanten Stakeholder dann zusammenzubringen, wie jetzt zum Beispiel auch die Vertreter des Kommunalgremiums mit Themenfeldverantwortlichen, damit einfach auch da mal über die Probleme auf jeder Seite gesprochen werden kann oder die Fragen, es müssen nicht immer Probleme sein, aber die offenen Fragen auch da diskutiert werden können, also sprich den Informationsaustausch zu fördern, auch Lessons learned einfach mal aufs Papier, nicht aufs Papier, ins Gespräch zu bringen und da ein Stück für Transparenz zu sorgen. Das ist nicht ganz einfach, wenn Sie alleine sich angucken, wie viel Internetauftritte oder Seiten es rund ums OZG gibt, seitens des Bundes, seitens was weiß ich, alles Mögliche. Das wäre sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo man gucken kann, wie man das vielleicht ein bisschen besser kompensieren kann oder die Komplexität rausnehmen kann. Die zweite Dimension ist eine technische. Ja, also unser Anliegen ist es natürlich als FITGO, und da haben wir auch einen Auftrag, die Koordinierungsaufwände zu reduzieren. Und die Stichworte dazu sind auch schon gefallen. Da geht es natürlich ganz wesentlich auch darum, Standardisierung voranzutreiben. Die Standardisierung bietet eine Planungssicherheit, bietet eine Orientierung. Und damit schaffen wir es auch, wenn wir dann auch noch Schnittstellen bereitstellen und entsprechende Plattformen auch ein Stück weit hin zu einer, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Industrialisierung zu kommen. Ja, und damit auch mehr Schnelligkeit reinzubekommen. Das, was entwickelt wird, wird an bekannte Schnittstellen, an bekannten Standards ausgerichtet und bietet dann natürlich auch durchaus die Möglichkeit, dass nicht nur jetzt jetzt die IT-Dienstleister der Länder und des Bundes aktiv werden, sondern tatsächlich auch das Wissen, das vom Markt mitgenutzt werden kann, also sprich Startups und solche Möglichkeiten, um dann ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzubekommen. Und an der Stelle haben wir ja als FITCO auch schon einiges auf den Weg gebracht mit dem FITSTORE, was die rechtliche Dimension angeht und FITConnect. Das ist, der IT-Planungsrat hat jetzt ein Architekturboard, ein föderales Architekturboard eingerichtet, was sich eben auch damit auseinandersetzt, mehr Standards oder für mehr Standards und mehr Orientierung, will ich es jetzt mal nennen, zu sorgen.
Okay, ganz herzlichen Dank. Ja, Peter, du hast die verschiedenen Perspektiven jetzt gehört, vielleicht mal aus wissenschaftlicher Sicht. Was sind denn aus deiner Sicht die Faktoren für einen nachhaltigen Erfolg der Digitalisierung des Staates? Oder vielleicht magst du auch was ganz anderes sagen.
Nein, überhaupt nicht, nein, alles bestens. Das ist nur so die Gretchenfrage, nicht? Oder die 1-Millionen-Frage, wenn man die beantworten kann. Also ich messe mir nicht an, diese Frage zu beantworten, um das gleich vorwegzustellen. Ich sehe nur ein paar Elemente, glaube ich, an denen man, an welchen vor allem auch die nächste Bundesregierung dann, glaube ich, einen Hebel ansetzen muss oder wo wir uns auch alle gemeinsam ein Verständnis schaffen müssen. Nachhaltig wird es nur, so wie wir es zuerst auch schon kurz angesprochen haben, wenn alle Bereiche Digitalisierung als eines, als zentrales Element in ihren jeweiligen Politikdomänen mitdenken, und zwar von Beginn an, vom ersten politischen Beschluss, der auf der Bundesregierung, auf einer Landesregierungsebene getroffen wird, muss man das mitdenken. Im Sinne von, welche positive, und jetzt nicht nur ein E-Government-Service, sondern welche positive digitalisierende Wirkung kann das auf meine Gesellschaft und meine Wirtschaft haben? Ich glaube, das muss man so irgendwie so ein, das wäre so die zentrale Orientierung für eine Bundesregierung. Das Zweite, wenn wir dann Richtung auf die Gesetze gehen, die ja primär, vor allem die dann im Finale auch beschlossen werden, die ja primär von der Bundesregierung oder von einer Landesregierung ausgehen, dass die digitalisierungstauglich sind, vor allem alle Gesetze, die mit Vollzugsprozessen zusammenhängen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil alles, was man da, wenn ich das salopp sagen darf, alles, was man da irgendwie verbockt und Hürden aufbaut, kann man nur mit unglaublich großem technischen Aufwand hinten raus wieder rausbügeln oder manchmal auch gar nicht mehr irgendwie dann lösen oder fixen. Da muss man damit leben. Und das ist ein Element, das sich durch den gesamten, und das ist jetzt die große Schwierigkeit, durch den gesamten demokratiepolitischen Prozess ziehen muss, nicht? Das beginnt bei der Erstellung der Juristen und Juristinnen, das geht über die Verhandlungen in den Regierungsparteien, das geht über den Bundestag, dann auch den Bundesrat, wo wir ja auch immer wieder starke politische Kompromisse zwischen den Ländern und dem Bund herstellen müssen. Und dann geht es noch auf die Landesebene runter. Und all diese, wenn es uns gelingt, in den nächsten 4 Jahren das Bewusstsein zu schärfen, politische Kompromisse sind notwendig, ganz klar, Demokratie, politischer Prozess soll nicht abgeschaffen werden, auch klar, aber dass alle in dieser Diskussion einfach berücksichtigen, dass man manche Prinzipien einfach nicht vom Tisch wischt, sondern sich daran orientiert, dass es einfach klare Regeln sind, dass wir vielleicht ein paar standardisierte Begriffe haben, wie das Einkommen, wie das Vermögen, dass wir sowohl rechtlich als auch technisch standardisieren. Da wäre dann ein großartiges Zusammenspiel zwischen FITCO und den Juristen, nicht? Also wir standardisieren einen Rechtsbegriff, machen den vielleicht parametrisierbar. Und wenn ich da an der rechtlichen Schraube drehe, dann verändere ich gleichzeitig auch die API auf der technischen Ebene. Das wäre irgendwie so ein Visionsbild, das ich für die nächsten 4 Jahre sehe. Wenn uns das gelingt in den vielen Projekten, die jetzt parallel laufen, dann können wir es nachhaltig gestalten. Und vielleicht das zweite Element noch ganz kurz, was, glaube ich, wichtig ist für die Zukunft, ist, dass wir auf der Kulturebene, wie wir arbeiten, welche Personen wir anziehen, damit wir die Verwaltung auch ändern können. Also diese Kulturfrage innerhalb der Verwaltung, die ist das nicht technische Element. Und die muss uns auch gelingen, damit Verwaltung auch weiterhin so ein großes Vertrauen genießt, wie es aktuell ja noch der Fall ist, und somit digital nachhaltig in die Zukunft auch weiterhin für die Gesellschaft vorhanden ist.
Diesen Aspekt des Kulturwandels und auch des neuen Arbeits wollen wir gleich in der nächsten Fragerunde mit aufgreifen. Bevor wir das aber tun, würde ich ganz gerne jetzt schon einmal hören und schauen, ob es denn Fragen aus dem Chat gibt und mal die Möglichkeit geben, diese Fragen hier auch zu platzieren. Nathalie, hast du schon was für uns?
Ja, ich würde zwei Fragen gerne ans Podium weitergeben. Vielleicht die erste Frage an Frau Schmidt, nämlich zum Thema Laufbahn Verwaltungsinformatik. Die Frage ist, bieten inzwischen alle Länder die Laufbahn Verwaltungsinformatik an? Wissen Sie was dazu?
Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, da ich da keinen Überblick über alle Länder habe. Ich weiß aber, dass es in einigen gemacht wird, aber ich kann Ihnen leider nicht sagen, in welchen.
Okay, mag noch jemand aus der Runde, also ganz konkret sozusagen diese Laufbahn Verwaltungsinformatik? Sonst würde ich weitergehen. Eine Frage an Sie, Herr Bromm, zum Thema digitale Verwaltungsleistungen versus persönliches Vorsprechen. Also konkret lautet die Frage, wie geht man damit um, wenn aufgrund von Vorgaben von Ministerien eines Landes man daran gebunden ist, eine Verwaltungsleistung voll digital anzubieten, aber trotzdem noch dieses Vorsprechen im Ministerium offenbar Pflicht ist?
Ja, also das kommt leider immer noch vor und hier kann ich gerne Herrn Professor Paritschek zitieren. Er im Prinzip auch vorgeschlagen hat, wir brauchen Digitalfestigkeit von Gesetzgebung. So, das gilt natürlich nicht nur für die Bundesgesetzgebung, sondern für die ganzen Ableitungen, die daraus bestehen. Und hier mag es in der Tat noch Inkonsistenzen geben. Da ist es gut, wenn die Digitalisierungstruppe, sage ich mal etwas salopp, einen Prozess online stellt, aber irgendwie mit einer anderen Behörde oder Ministerium, wie es gerade nicht einig ist, dass man gleich die Präsenz oder die Vorstellungspflicht wieder abschaffen muss. Da würde ich sagen, das ist nicht schön, da muss man ran, aber es ist besser, erstmal den Dienst online zu stellen, zumindest das Teil zu automatisieren, als wenn man darauf wartet, dass man eine Regelung dafür hat, denn das wissen wir ja auch, das dauert immer so ein bisschen. Also insofern, da muss Verwaltung noch mal ran und da sollten auch in den Koalitionsvereinbarungen, in dem Mindset der Behörden- und Ministerienleitung auch klar werden, dass man da sehr beweglich ist und sich nicht auf eine Rechtsprechung zurückzieht, die schon immer so war, weil es damals auch nicht anders ging. Und im Übrigen muss man auch dazu sagen, wenn man Rechtsetzung auch mal neu liest, ohne dass man sie ändert, sind da oftmals Potenziale drin, das glaubt man gar nicht. Dann sehen manche Sachen tatsächlich anders aus, wenn man sie einfach mal anders liest. Und zwar, weil man sie früher immer nur auch so gemacht hat, wie man es nur kannte. Also wenn man da genau hinguckt, gibt es vielleicht auch ohne Rechtsetzungsänderung manchmal Potenziale, da was zu vereinfachen. Da muss man sich nur einen Ruck geben. In der Tat ist das aber die Frage berechtigt. Da gibt es noch Nachholbedarf.
Dankeschön. Ich darf eine Frage noch weitergeben von Herrn Bönig, der CDO in München ist, an Sie, Frau Schmidt. Herr Bönig fragt, es ist ja immer noch ungeklärt, wie Kommunen an die OZG-Leistungen kommen können. Und er merkt eben an, da bisher nur Bund und Länder über die FITCO sozusagen bestellen dürfen. Es gibt einen anderen Status.
Nee, das ist im Moment der aktuelle Status. Wir arbeiten aber in einer Arbeitsgruppe daran, an Lösungen, wie die Kommunen eben auch über den FITStore dann eingebunden werden können. Das wird aber sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir da eine rechtssichere und saubere Lösung haben.
Dankeschön.
Okay, vielen Dank, Nathalie, für das Aufgreifen der Fragen und hier Einbringen. Wie ich eben gerade schon gesagt habe, wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen dem Thema Corona und auch neuem Arbeiten widmen. Es wird ja immer gern vom Digitalisierungsschub jetzt durch Corona gesprochen. Wie wir aber auch gehört haben, umfasst dieser Schub ja längst nicht alle Bereiche. Und dennoch mussten sich die Behörden aufgrund der Hygieneauflagen und der Kontaktbeschränkung eigentlich von einem auf den anderen Tag jetzt umstellen. Frau Dr. Schmidt, die FITCO wurde ja Anfang des Jahres 2020 und somit sozusagen in die Corona-Krise hinein gegründet. Uns interessiert, Sie haben sich ja von Anfang an als agile Organisation aufgestellt. Was können Sie denn der öffentlichen Verwaltung hinsichtlich neuem Arbeiten mit auf den Weg geben? Und wie schaffen Sie es vielleicht auch, Ihre interne Arbeitsweise zu übersetzen in die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung?
Ja, also ich kann Ihnen auf jeden Fall erstmal sagen, wie wir das machen, beziehungsweise wie wir agiles Arbeiten verstehen. Das ist natürlich mehr als agile Projektmanagement-Methoden. Wenn ich Agilität als Organisationskonzept verstehe, dann muss ich einfach auch, ich sage es mal mit einfachen Worten, viel flexibler mit den Dingen umgehen können. Das heißt, wir gucken, wie funktioniert das System am besten und wie können wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Wir sind dabei, wenige, aber klare Prozesse und Regeln zu etablieren, aber eben nicht diese überbordenden Regularien, wie wir sie oder der ein oder andere vielleicht aus einer Ministerialverwaltung kennt. Und wir setzen sehr viel auf Selbstorganisation und Selbstverantwortung, natürlich im Rahmen der großen abgesteckten Leitlinien, die wir uns für die FITCO gegeben haben. Und das Ganze funktioniert natürlich auch nur mit der entsprechenden Transparenz. Das stellt ganz klar, ganz, und es gibt da jetzt noch eine ganze Menge Punkte, das ist ein abendfüllendes Thema, aber mal um die wesentlichen Punkte zu nennen, es gibt dadurch natürlich relativ hohe Anforderungen sowohl an die Mitarbeiter als auch an die Führungskräfte, was das Verantwortungsbewusstsein angeht, was die Selbstmotivation angeht, auch das Reflexionsvermögen, Kritikfähigkeit. Und das sind aber alles Punkte, die wir sehr gut leben und die uns auch sehr bei der Personalakquise helfen. Da waren wir bislang relativ erfolgreich, weil das einfach eine andere Denkweise und eine andere Arbeitsweise ist, als man das, ich sag mal, normalerweise bisher aus der Verwaltung kennt. Das Ganze hat uns natürlich auch geholfen jetzt in der Corona-Situation. Das ist für eine junge Organisation nicht einfach, die gerade im Aufbau ist und die sich im letzten Jahr personell praktisch verdoppelt hat. Und auch wenn das jetzt nicht unendlich viele Leute sind oder Kolleginnen sind, aber es ist schon eine Herausforderung für das Onboarding, aber eben durch unsere Arbeitsweise war das nun kein so großes Problem, das alles auf sehr mobile Füße zu stellen. Im Moment arbeiten wir praktisch ausschließlich im Homeoffice. Und das hängt eben auch mit Vertrauen zusammen. Ja, und das ist was wir ganz, ganz hochhalten und Transparenz und leben. Und zu Ihrer Frage, was können wir da der Verwaltung mitgeben? Ich kann nur sagen, zum Rest der Verwaltung ist das eine relativ hohe Diskrepanz zwischen dem, was wir machen und das, was wir aus der Verwaltung wahrnehmen. Ich will jetzt nicht den Kamm über alle scheren, ja, da mag es auch gute Ansätze an anderer Stelle geben. Aber wir haben für uns festgestellt, dass wir in der Innen- und Außenkommunikation uns entsprechend anpassen müssen, dass wir im Prinzip das, was wir intern leben, im Moment noch in vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen, auch übersetzen müssen für die Kolleginnen und Kollegen aus dem klassischen Verwaltungsmilieu, was ja unsere Partner sind. Ja, wir als FITCO sind ja operative Einheit für den IT-Planungsrat. Unsere Ansprechpartner sind primär andere Verwaltungen und das ist nicht ganz einfach. Aber wir sind da auch guter Dinge, dass so in kleinen Schritten uns das vielleicht auch gelingt, an der einen oder anderen Stelle da ein bisschen was von unserem Know-how abgeben zu können und in die Verwaltung zu tragen. Ich kann sagen, was die hessische Landesverwaltung angeht, oder zumindest die Bereiche, die für uns ja auch tätig sind und uns im administrativen Bereich unterstützen, das sind schon sehr viele von den Aspekten auch in deren Arbeit eingeflossen. Also insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass das gelingen kann. Es wird aber sicherlich auch ein paar Tage dauern, bis dieses hohe Beharrungsvermögen, was aus meiner Sicht, so wie ich es kennengelernt habe, über viele Jahre in der Verwaltung sich ein bisschen aufweicht. Aber es ist möglich. Also es kommen auch doch jetzt neue Kollegen nach.
Okay, ganz herzlichen Dank. Ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen auf meinem Zettel an Sie alle. In Anbetracht der Zeit ist gar kein Problem. In Anbetracht der Zeit würde ich gerne in die Abschlussrunde starten, mit Bitte um ein kurzes Feedback. Feedback, sage ich schon, um ein kurzes Statement. Und zwar, was ist denn aus Ihrer Sicht die eine zentrale Maßnahme, die es bräuchte, um die OZG-Umsetzung jetzt zu beflügeln? Das ist auch eine Gretchenfrage, aber...
Soll ich beginnen?
Gerne.
Ich glaube, es gibt nicht die eine Maßnahme. Das wäre einfach zu einfach gedacht. Ich glaube, kurzfristig, also vorhin gedacht, ist, glaube ich, hilft, viel Transparenz zu schaffen, viel Klarheit zu schaffen. Im mittelfristigen Blick sozusagen, glaube ich, sollten wir das Thema OZG noch einmal überdenken, beziehungsweise fortführen mit einer guten Perspektive, also weg vom Kleinteiligen hin. Ich sehe gerade die Kommentare noch auch von Thomas Böhnig. Wir müssen hinkommen zu einer zentraleren Plattform, wo die Online-Services drauf laufen. Und vielleicht sollten wir uns irgendwann auch verabschieden von Fachverfahren, von dem Begriff Fachverfahren, sollten viel modularer denken, sollten viel mehr in Open Source denken, sozusagen, um Innovation zu ermöglichen. Das kann auch mal echt einen Schub geben, auch für das Thema OZG und für die Digitalisierung in Deutschland.
Mhm, danke. Herr Fromm, Sie haben das Mikro schon offen, dann machen Sie doch gleich weiter.
Ja, wunderbar. Also ich werde meine Antwort so formulieren, dass ich da vielleicht zwei Botschaften unterbringe, obwohl Sie nur noch einer gefragt haben. Also ich bin schon der Meinung, einer der kritischen Erfolgsfaktoren für EFA ist tatsächlich Offenheit, Bereitschaft, unkompliziert die Lösung von anderen Ländern aufzunehmen und sich sozusagen diese Idee der Beweislastumkehr zugute zu machen und tatsächlich eine Killer-App, wenn ich die mal so nennen darf, die EFA tatsächlich dann, auch wenn sie dann dabei sind, auch implementiert zu werden, in die Fläche bringt, ist tatsächlich die Bezahlfunktion. Aktuell haben wir noch viele lokale Lösungen, die auch funktionieren, das ist vollkommen klar. Wenn ich aber als Land für 15 andere Bundesländer eine Leistung anbiete, dann muss die ganze Bezahlschnittstelle standardisiert sein. Und hier müssen sich viele Länder noch einen Ruck geben. Hier müssen wir das Thema Standardisierung noch vorwärts bringen. Denn wenn wir keine einheitliche Bezahlfunktion haben, wird tatsächlich EFA nicht funktionieren. Man denkt an das Thema vermutlich nicht als erstes, aber hinten raus ist es genau das, was den Rollout von EFA-Leistungen tatsächlich behindern könnte. Und deswegen ist hier mein Aufruf an alle die daran mitarbeiten, dass wir uns da einen Druck geben. Das müssen wir schnellstens hinkriegen unter der Überschrift Standardisierung. Dankeschön. War ich jetzt zu schnell mit meiner Antwort? Waren Sie darauf gar nicht vorbereitet? Ich wollte wieder zurückgehen. Ich bin eigentlich durch.
Bitte. Ja, dann, also ich denke auch, es gibt jetzt nicht die eine Maßnahme, die dem OZG zu einem Raketenstart im letzten Moment verhilft. Ich glaube auch, wir müssen hartnäckig an den Themen Standardisierung arbeiten und Schnittstellen und damit eben sicherstellen, dass wir eine breite Nachnutzung erreichen. Und so eine Killer-App wäre natürlich eine tolle Sache. Irgendwas, was in der Fläche wirklich viel Traffic auch macht und zeigt, dass es funktionieren kann.
Vielen Dank. Peter, du hast das Schlusswort.
Ja, das Schlusswort, das möchte ich nicht. Aber vielleicht eine ganz kurze Frage. Das ist ja unglaublich, nicht in Online-Zeit, ist in 2 Minuten schon eine Katastrophe, weil wir uns die Termine so eng getaktet haben. Also es ist schon unglaublich, wie wir uns verändert haben in den letzten Monaten. Jetzt überziehe ich noch länger und sage es mal ganz kurz. Ja, die schönsten Verwaltungsverfahren sind die, die ich nicht beantrage und ich trotzdem meine Unterstützungsleistung bekomme. Also die No-Stop-Government-Aktivitäten und ich hoffe, dass wir ganz viele auf den Weg bringen, weil das auch soziale Inklusion bedeutet. Also nicht nur, weil es für mich bequem ist, sondern wir haben einfach Verwaltungsverfahren, die auch von vielen gar nicht genutzt werden, nicht in Anspruch genommen werden, obwohl sie antragsberechtigt werden. Und das ist eigentlich ein trauriger Zustand und insofern, glaube ich, alle dazu helfen kann, vollautomatisiert oder teilautomatisiert diese Leistungen denen, die es brauchen, zugänglich zu machen. Das wäre so der Ausblick und der Wunsch an die Zukunft.
Okay, ganz, ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich fand es eine sehr anregende, spannende Diskussion und hoffe, dass wir das sehr bald wiederholen und wieder in den Austausch treten.